Okay. Wir sind heute Morgen die Gesunden. Meine Familie ist krank, aber wir sind der Starker, die Gesunden. Der Text heute ist in Johannes Evangelium, Kapitel 11, ab Vers 17. Ich bitte Matthias, kannst du mir helfen, nach vorne zu kommen und zu lesen? 17, ja. 25. Ja, das ist Schlachter 2000.
Als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Vielen Dank, Matthias. So, unser Basistext heute Morgen ist Johannes 11, Vers 25. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Einen Moment hier. Okay, das Kapitel 11 von Johannes bringt uns nach Bethanien. Es bringt uns zum Haus von Martha, Maria und Lazarus. Ja, the chosen. Ein Haus voll von Glauben, aber jetzt voll von Schmerz. Martha sagt zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das ist die Klage. Wir haben sie wahrscheinlich alle einmal gesagt: Warum, Herr, bist du zu spät gekommen? Aber Jesus antwortet mit das über alle menschliche Logik hinausgeht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus sagt nicht: Ich kann auferstehen lassen. Er sagt: Ich bin. Er gibt keine Formel. Es gibt sich selbst. Vor dem Grab zeigt Jesus seine herrlichste Identität. Er gibt nicht nur Leben. Er ist das Leben. Unser erster Punkt heute Morgen ist die Aussage der Gottheit von Jesus. Die Phrase auf Griechisch "Ich bin", es ist die gleiche, die Gott benutzt hat in Exodus 3, Vers 14. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Und jedes Mal, wenn Jesus sagt "Ich bin", nimmt er den göttlichen Namen für sich. Er ist nicht nur ein Lehrer. Er ist das Ich Bin im Fleisch, der Gott, der Mensch wurde. Im Evangelium von Johannes stellt er sich mehrere Male so vor. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür, wir haben es vor einigen Wochen studiert. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Berg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock, das haben wir auch schon studiert. Und ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jedes dieser Ich Bin zeigt uns, wer Jesus ist für die menschliche Seele. Aber diese letzte Aussage, ich bin die Auferstehung und das Leben, ist das Herz, ist das Herz des Evangeliums. Warum? Weil es den größten Feind des Menschen berührt, den Tod. Das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Jesus gibt nicht nur Leben. Er ist das Leben. Jesus sagt nicht, ich bringe Auferstehung. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist keine symbolische Aussage. Es ist etwas Mächtigeres. Das Leben ist nicht etwas, das Christus hat. Es ist etwas, das er ist. Johannes 1, Vers 4. Ups. Vers 4 erklärt es so. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Liebe Gemeinde, Christus ist die ursprüngliche Quelle von allem Leben, geistlich und physisch. Alles Geschaffene hat seinen Ursprung in ihm. Calvin schrieb, außerhalb von Christus ist alles tot, aber in ihm wird sogar der Tod selbst zu einem Weg zum Leben. Und das ist die Wahrheit. Die Wahrheit, die die Bibel uns lehrt. Wo Christus ist, weicht der Tod zurück. Wo seine Stimme erklingt, öffnen sich die Gräber. Wo sein Geist wohnt, lebt die Seele wieder. Jetzt, warum ist das so wichtig für uns und unsere Rettung? Die Auferstehung ist das Herz der christlichen Erlösung. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 17, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nichts. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nichts. Liebe Freunde, wenn Jesus nicht auferstanden ist, machen wir heute etwas Lächerliches. Arme von uns. Aber das ist die Wahrheit und das Fundament unseres Glaubens. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Ich sage euch das. Ich habe mehr Überzeugung, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich habe mehr Überzeugung auch, dass Jesus für seine Kirche zurückkommen wird. Mehr als die Sicherheit, dass ich heute diese Predigt hier vorne beenden werde. Und es ist so. In diesem Leben, man weiß nie, oder? Was passieren kann. Aber eine Sache weiß ich. Mehr als jede andere Sache. Ich weiß, Jesus lebt. Und er wird bald zurückkommen. Amen. Amen. Ich werde schon pfingstlerisch wie euch. Pentekostal. Amen. Okay. Die biblische Theologie lehrt uns, dass die Auferstehung von Christus vier fundamentale Wahrheiten für unser Leben bedeutet. Und hier gibt mir viel Aufmerksamkeit. Denn diese vier theologischen Worte kosten mich viel Arbeit, sie gut zu sagen. So, das erste ist die Rechtfertigung. Ist das? Ja. Die Rechtfertigung. Römer 4, Vers 25 sagt, er wurde dahingegeben, um unsere Übertretungen willen und auferweckt, um unsere Rechtfertigung willen. Oh, Paulus schrieb sehr schwer für mich. Aber Geschwister, die Auferstehung ist die göttliche Bestätigung. Die Bestätigung, dass das Opfer akzeptiert wurde. Das leere Grab ist die Quittung unserer bezahlten Schuld. Das zweite ist die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt. 1. Petrus 1, Vers 3 sagt so: Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Geschwister, der Geist des Auferstandenen gibt uns sein neues Leben. Wir haben jetzt schon durch Glauben Teil am ewigen Leben. Das dritte, unsere Heiligung. Kolosser 3, Vers 1 sagt uns, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Mit Christus auferstanden zu sein, bedeutet anders zu leben. Der Gläubige sucht nicht das Irdische als sein Ziel, denn sein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und das vierte, die Verherrlichung. Die Verherrlichung, ist das ein Wort? Die Verherrlichung. Römer 8, Vers 11 sagt, der Geist wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Die Auferstehung, die Auferstehung von Christus garantiert unsere Auferstehung. Wie Jonathan Edwards so schön sagt, die Auferstehung von Christus ist die Morgendämmerung des ewigen Tages. Ein Tag, an dem die Sonne niemals untergeht. Und ich denke, dass es wichtig ist, das auch zu erkennen. Eine andere Dimension zeigt sich mit der Auferstehung von Jesus. Sein Reich kommt zu uns. Der Theologe Karl Barth sagte, die Auferstehung ist nicht das Ende des Evangeliums. Sie ist ein Anfang. In ihr ist die neue Welt in die alte eingebrochen. Die Auferstehung verkündet nicht nur das Leben nach dem Tod. Sie verkündet den Beginn des ewigen Reiches. Deshalb nennt Paulus Christus die Erstlingsfrucht der Entschlafenen. Wo Christus auferstanden ist, hat die Zukunft schon begonnen. Das Evangelium bittet uns nicht, aus dieser Welt zu fliehen. Es bietet uns, auf ihre totale Erneuerung zu warten. Der Herr sagt uns in Offenbarung 21, Vers 5, siehe, ich mache alles neu. Schließlich ein letzter Punkt zum Hervorheben. Hervorheben. Unsere Hoffnung angesichts des Todes. Unsere Hoffnung angesichts des Todes. In dem Text, den wir am Anfang gelesen haben, leugnet Jesus nicht den Schmerz von Martha. Er weint auch. Aber seine Tränen sind noch von Verzweiflung. Sie sind von Mitgefühl. Und nach dem Weinen befiehlt er, Lazarus, kommt heraus. Das ist die Stimme. Die Stimme, die die ganze Geschichte des Universums verändern wird. Die Stimme, die eines Tages über alle Gräber erschallen wird und sagen wir, wache auf, der du schläfst. Martin Luther sagte, der Christ soll nicht auf das Grab schauen, er soll auf den schauen, der es leer gelassen hat. Die christliche Hoffnung ist keine Idee. Sie ist keine kalte Doktrin. Sie ist eine lebendige Person. Wir sagen nicht, es wird Auferstehung geben. Wir sagen, die Auferstehung lebt. Und ihr Name ist Jesus. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer schreit aus dem Nazi-Gefängnis. Er sagt, nur wer an die Auferstehung von Christus glaubt, kann dem Tod in die Augen schauen und noch singen. Die Einladung heute Morgen ist, dass wir als Auferstandene leben. Die Auferstehung hat schon in uns begonnen. Wir warten nicht darauf zu leben. Wir sind schon vom Tod zu leben übergegangen. Der auferstandene Christus zeigt, dass keine Nacht endgültig ist und aller Schmerz wird erlöst werden. Jede Träne wird in Freude verwandelt werden. Jesus sagt uns, wer an mich glaubt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Der Glaube verbindet die tote Seele mit dem lebendigen Christus. Wie Charles Spurgeon sagte, der Glaube an Christus ist der Faden. Durch ihn fließt das Leben Gottes in die Seele des Menschen. Um heute Morgen zu beenden. Vor dem Grab von Lazarus zeigte Jesus seine Autorität über den Tod. Und in seinem eigenen Grab besiegelte er unseren ewigen Sieg. Hiob Hiob im Alten Testament verkündete es Jahrhunderte vorher. Er sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und die Kirche hat es durch die Jahrhunderte bekannt. Wir glauben an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Denn Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und in ihm hat der Tod keine Herrschaft mehr über uns. Liebe Brüder und liebe Schwester, setze deinen Glauben nicht in eine unsichere Zukunft. Setze ihn in eine lebendige Person. Eine Person, die den Tod schon besiegt hat. Und wenn du dich heute in einem Grab fühlst, von Schmerz, von Zweifel, von Hoffnungslosigkeit, von Entmutigung, höre seine Stimme. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaube an mich und du wirst leben. Lass uns zusammen beten. Danke, Herr, du bist die Auferstehung und das Leben. Danke für neues Leben. Und danke, wir haben Hoffnung für die Zukunft. Du bist unsere Hoffnung. Amen.